Hallo Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Mein Werbepartner der heutigen Weltverbesserer-Folge sind die Elektrizitätswerke Schönau. Die EWS sind aus einer Bürgerinitiative gegen Atomkraft entstanden und setzen sich als Ökostromanbieter seit fast 25 Jahren für die Energiewende und eine bürgereigene und dezentrale Stromversorgung aus erneuerbaren Energien ein. Ihr Motto lautet: Nur gemeinsam können wir die Klimakrise meistern und die Welt verbessern. Landvisionen entwickelt und unterstützt soziale Innovationen, die zur wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Belebung lokaler Gemeinschaften in ländlichen Regionen Brandenburgs beitragen. Sie lassen die Visionen der Menschen vor Ort lebendig werden und sind sowohl bei der Gründung und Verstetigung von Sozialunternehmen als auch beim Aufbau von Dorfentwicklungsprojekten als kompetenter Partner mit jahrzehntelanger Erfahrung immer ansprechbar. Ich habe heute bei mir zu Gast Norbert Kunz. Norbert, du bist der Geschäftsführer von der Social Impact GmbH, weißt aber auch sehr viel über Landvision. Erstens, wie kommt es dazu, dass du da so involviert bist? Ist es einfach nur ein Zweig von der Social Impact GmbH, der da entstanden ist? Oder wie ist das Ganze entstanden und warum kennst du dich damit so gut aus? Bitte erzähl mal.
Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Sehr spannend. Gerne erzähle ich über das Projekt Landvision und wie es entstanden ist. Prinzipiell ist das eine ganz, ganz lange Geschichte, die ist gar nicht so kurz zu erzählen, wie das Projekt jetzt, das erst seit 2 Jahren am Markt ist oder seit 2 Jahren von uns betrieben wird, sondern die Geschichte von Landvision reicht eigentlich zurück in die Anfänge des neuen Jahrtausends. Also wir haben, die Social Impact GmbH hat ja ihren Hauptsitz in Potsdam und wir arbeiten seit sehr vielen, vielen Jahren im Land Brandenburg an verschiedenen Projekten, meistens mit der Schwerpunktsetzung Unterstützung von Existenzgründerinnen aus sozial schwierigen Situationen und Lagen. Also wir arbeiten für junge Erwachsene, die sich selbstständig machen wollen. Wir arbeiten für Menschen mit Migrationshintergrund, die sich selbstständig machen wollen. Und wir haben viele Jahre lang ein Projekt gemacht und machen das jetzt wieder für Künstlerinnen und Kulturschaffende, die selbstständig sind oder sich selbstständig machen wollen in Land Brandenburg. Und das verteilt sich auch alles über die ländlichen Räume. Wir haben aber, und noch spezieller zum Thema Landvision 2008, ein Projekt gestartet, wo es damals schon um die Förderung von Sozialunternehmen ging. Das haben wir damals noch nicht so genannt. Und von sozialunternehmerischen Initiativen und um die Belebung und Vitalisierung von ländlichen Räumen ging. Es gab mehrere Projekte. Ein Projekt nannte sich Raumpioniere. Das ist ja ein Begriff, der inzwischen auch in der ländlichen Entwicklung allenthalben benutzt wird, um deutlich zu machen, wer sind wirkliche Veränderer in ländlichen Räumen, und die würden dann als Raumpioniere bezeichnet, also Leute, die den ländlichen Raum und die Perspektiven und Potenziale des ländlichen Raumes nutzen, um eigene Ideen zu realisieren, Projekte auf den Weg zu bringen, Unternehmen zu gründen oder zivilgesellschaftliche Strukturen zu schaffen. Dieses Projekt haben wir jetzt 2008 bis 2010 durchgeführt in verschiedenen ländlichen Regionen, also nicht nur in Brandenburg, sondern halt eben auch in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt. Und das ist so die Grundlage für heute die Diskussion, oder heute bezeichnet man solche Menschen ohnehin überall in Deutschland als Raumpioniere. Die wenigsten, die das benutzen, wissen, dass der Begriff eigentlich von uns geschützt ist. Aber wir wollen unser Recht daran nicht geltend machen, weil wir wollen ja was entwickeln. Und das zweite Projekt, was ebenfalls deutschlandweit an Bedeutung gewonnen ist, haben wir ebenfalls in Brandenburg, das haben wir ganz konkret in Brandenburg gestartet, das Projekt der Dorfkümmerer. Und bei Dorfkümmerer ging es ganz klar darum, wie kann man in dörflichen Gemeinschaften Prozesse entwickeln. Und die Grundidee damals war, wir müssen die Ownership für Veränderungsprozesse, für Entwicklungsprozesse in die Dorfgemeinschaften hineinlegen. Also nicht top-down, dass irgendwelche Verwaltungen, sei es auf ministerialer Ebene oder auf der regionalen Ebene, darüber entscheiden, was in einem Dorf passiert, sondern dass wir gesagt haben, wir brauchen einen Bottom-up-Prozess. Wir müssen die Menschen in den Dörfern müssen selbst sagen, was sie eigentlich wollen. Also was sie verändern wollen, was für sie wichtig ist und was für sie von Bedeutung ist. Um das zu initiieren, haben wir einen Dorfkümmererprozess auf den Weg gebracht, wo wir Menschen, engagierte Menschen aus den Dörfern qualifiziert haben und betreut haben, damit diese in die Lage versetzt werden, in ihren Dörfern solche Prozesse zu initiieren. Also unser Dorfkümmerer haben dann in den Dörfern, in denen sie zu Hause waren, Zukunftswerkstätten durchgeführt mit anderen Dorfbewohnern, mit Stakeholdern aus dem Dorf. Und in diesen Zukunftswerkstätten wurde dann definiert, was für das Dorf wichtig ist. Und es wurden kleine Arbeitsgemeinschaften installiert, die dann an Veränderungsprozessen, Entwicklungsprozessen gearbeitet haben. Und der Dorfkümmerer, das war eine wichtige Funktion, hat das moderiert, er hat die Einladungen geschrieben, hat das protokolliert, hat das moderiert und er hat halt auch wichtige Funktionen übernommen, wie beispielsweise Anträge zu stellen oder zum Landratsamt zu fahren und dort irgendwie Gespräche zu führen, etc. Wir als Social Impact sind faktisch gar nicht in Erscheinung getreten. Also weil das irgendwie ging, hatten wir nur Kontakt zum Dorfkümmerer. Und das hatte halt eine ganz, ganz wichtige Funktion. Wir haben nämlich gesagt, die Ownership der Veränderung muss im Dorf bleiben. Sobald das so eine Beratungsfirma aus Potsdam oder Berlin einmarschiert, was wir ja auch sind, dann hatten wir die Erfahrung aus der Vergangenheit gemacht, haben die Leute sich zurückgelehnt, haben gesagt, mal gucken, was die Potsdamer oder der Berliner dazu machen. Und die Leute sind nicht selbst ins Doing gekommen. Das heißt, die Ownership für Veränderungsprozesse lag damals bei uns. Und wenn wir aus dem Dorf rausgegangen sind, ist das, was wir aufgebaut haben, wieder in sich verfallen. Und deshalb sind wir zum Ergebnis gekommen, wir müssen diesen Bottom-up-Ansatz wählen, wir müssen die Ownership in das Dorf bringen, wir müssen dort das Veränderungspotenzial entwickeln. Und auch Dorfkümmerer ist auch ein geschützter Begriff von uns, wird inzwischen auch bundesweit verwandt für diese Entwicklung. Ich war letztens bei meiner Mutter, ich komme ja aus Hessen, aus einem kleinen Dorf in Hessen. Und dann sagte meine Mutter, stell dir mal vor, Norbert, bei uns im Dorf gibt es jetzt einen Dorfkümmerer.
So. Ja, toll.
Genau, oder auch Kümmererin. Ja, so, das haben wir bis 2012 gemacht. Und dann haben wir das erstmal auch eingestellt, weil wir haben ja 2011 das erste Social Impact Lab gegründet, wo es um die Förderung von sozialen Unternehmen und Social Startups ging. Und das war so erfolgreich und wichtig, was wir dort geleistet haben. Wir haben das dann die Social Impact Labs bundesweit aufgebaut. Wir haben 8 Social Impact Labs und haben in diesen 8 Social Impact Labs 800, 900 Sozialunternehmen gegründet, erfolgreich betreut, unterstützt, begleitet. Also ein super erfolgreiches Projekt und wir haben sehr intensiv an einem Ökosystem für soziale Innovationen gearbeitet, was unser Ziel war, um das ganze Thema, wie fördert man soziale Innovationen, welche Bedeutung haben soziale Innovationen, was sind wichtige Player, um soziale Innovationsentwicklung zu betreiben. Das war ein Thema, was uns dann von 2010, 2011 natürlich bis in die Gegenwart hinein verfolgt. Vor 3 Jahren circa haben wir uns die Frage gestellt, warum eigentlich nur in urbanen Räumen?
Also Social Impact GmbH agiert normalerweise nur in urbanen Räumen?
Nee, eigentlich nicht, aber wir arbeiten schon in den ländlichen Räumen, aber wir haben nie mit sozialen Innovationen in ländlichen Räumen gearbeitet, außer wenn wir jetzt von Dorfpionieren und Dorfkümmerern, von Raumpionieren, Dorfkümmerern, das sind ja auch schon soziale Innovationen, das haben wir ja schon im ländlichen Raum gemacht, aber wir haben es dann 7, 8 Jahre nicht gemacht. Also wir haben 7, 8 Jahre lang uns faktisch auf diese Social Impact Labs, auf diese Gründungsinkubatoren für Social Startups konzentriert, in städtischen Räumen. Und 2017, 2018 uns die Frage gestellt, warum machen wir das nicht im ländlichen Raum? Hatten natürlich mehrere Beweggründe, das im ländlichen Raum zu machen. Also erstens die politischen Veränderungsprozesse in ländlichen Räumen. Also vor allen Dingen der Rechtspopulismus, der in ländlichen Räumen viel mehr Ausbreitung findet als in städtischen Räumen. War ein Thema für uns, ein sehr motivatorisches Thema, dass wir das angehen wollten. Das zweite Thema war das wahrgenommen immer größer werdende Gap zwischen ländlicher und städtischer Entwicklung. Und hier muss man sagen, ich glaube, die Dinge fallen auch zusammen. Der Rechtspopulismus fällt auch damit zusammen, dass viele Leute in ländlichen Räumen das Gefühl haben, sie werden abgehangen von den Entwicklungsprozessen. Ja. Und sie sind für die politischen Entscheidungsprozesse nicht von Bedeutung. Was passiert dort irgendwo in Potsdam oder in Berlin, werden Entscheidungen getroffen, aber die interessieren sich nicht dafür, was bei uns im Dorf passiert, aus dem Land passiert. Dort fallen die Arbeitsplätze weg, dort fällt die öffentliche Infrastruktur weg, es gibt immer weniger Mobilitätsangebote und so weiter und so fort, die schulischen Angebote, die jungen Leute laufen weg. Also die Menschen, vielfach in ländlichen Räumen, haben das Gefühl, sie werden mit diesen Problemen alleine gelassen. Und das fördert halt eben auch eine bestimmte Form von Wahrnehmung und auch den Rechtspopulismus in den ländlichen Räumen. So, insofern haben wir gesagt, okay, wenn wir in den ländlichen Räumen auch eine politische Veränderung wollen, dann muss auch in den ländlichen Räumen eine soziale Innovationsentwicklung stattfinden. Also müssen Innovationen entstehen, die Leute müssen das Gefühl haben und die Möglichkeit haben, sich an Veränderungsprozessen auch aktiv zu beteiligen. Wir müssen dazu beitragen, dass die Gaps geschlossen werden, dass in den ländlichen Räumen mehr Perspektiven entstehen, mehr Hoffnung entsteht. Und vor allen Dingen aber, wie vorhin schon auch bei dem Dorfkümmererprojekt genannt, mehr Ownership entsteht. Dass die Leute nicht da sitzen und sagen, ich warte mal, bis in Potsdam eine Entscheidung getroffen wird, sondern sagen, wir entscheiden das selbst. Teilweise braucht man aber, um entscheiden zu können, halt eben auch Hilfestellung. Ja. Also braucht Unterstützung, braucht Methoden, braucht Materialien, braucht irgendjemand, der das begleitet. Mhm. Und so ist die Idee für Landvision entstanden.
Schön. Ich denke mal, dass das auch dabei hilft, diese Landflucht zu minimieren oder einfach das Land wieder attraktiver zu machen für die Bewohner, oder? Also, dass auch vielleicht mal wieder jemand aus der Stadt sich überlegt, er zieht halt ganz gerne raus nach Brandenburg, weil da mittlerweile Dinge entstanden sind, die das Ganze halt attraktiv machen.
Ja, genau. Also, wobei das sich ein bisschen im Moment ja gerade ein bisschen ändert, ja. Muss man ehrlicherweise sagen. So seit, gerade durch die Pandemie, hat sich das Interesse der städtischen von jungen städtischen Menschen wahnsinnig gesteigert, im ländlichen Raum zu leben. Okay. So, also im Moment eher eine Stadtflucht.
Gut.
Zumindest in der Wahrnehmung, der öffentlichen Wahrnehmung haben wir eine Stadtflucht. Das ändert tatsächlich natürlich nichts, dass Leute, junge Menschen nach der Schule in die Stadt gehen. Was ja auch vielleicht normal ist, weil sie andere berufliche Perspektiven haben und weil sie dort studieren oder sonst irgendwas. Ja. Aber es gibt inzwischen eine Gruppe von Menschen, meistens in der Altersschicht zwischen 30 und 40, junge Menschen aus der Stadt, die vielleicht auch Familie haben und so weiter und denen, die plötzlich eine andere Wahrnehmung des ländlichen Raums haben, gerade natürlich, wenn man in Berlin oder in Hamburg eingeschlossen im Lockdown ist und noch nicht mal in den Park gehen kann, dann und ohnehin auch nicht viel Interaktion mit anderen Menschen hat, da wächst sozusagen die Attraktivität des ländlichen Raums. Und bei vielen Menschen hat das dazu in den letzten Jahren geführt, dass sie gesagt haben, wir könnten auch aufs Land gehen. Mhm. Natürlich kommen die Mietpreissteigerungen in Berlin und Hamburg auch nochmal hinzu, die das Leben in der Stadt auch immer unerschwinglicher macht, sodass hier der ländliche Raum aus verschiedensten Gründen attraktiv wird. Wir haben ja auch eine Studie dazu gemacht, die das bestätigt. Das ist Fluch und Segen oder es kann Fluch und Segen sein. Also beides ist möglich. Es kann ein Segen sein für die ländliche Region, wenn junge, qualifizierte Menschen in die ländliche Region gehen und in diesen Regionen dann halt eben auch sozialunternehmerisch oder hauptunternehmerisch aktiv werden, die dann vielleicht auch neue Dienstleistungsangebote, neue Produkte schaffen, die vielleicht auch Arbeitsplätze schaffen. Das kann ein absoluter Segen für die ländliche Region sein, insbesondere wenn diese Zuwanderung von Menschen aus den städtischen Regionen nicht zu einer Gentrifizierung des ländlichen Raums führt. Ja, das haben wir leider auch. Also muss man einfach auch zugeben, dass wir das teilweise auch schon feststellen, insbesondere im Speckgürtel von Berlin. Ne, dass da die Preise, Mietpreise, also Hauspreise so enorm gestiegen sind, dass da eine neue Form von Verdrängung stattfindet.
Ja, gut, das ist dann auch nicht schön.
Das ist dann der Fluch, der dann auch entstehen kann. Und man muss natürlich schauen, wenn man in den ländlichen Raum geht, dass man da nicht mit seiner, solch ein Gespräch hatte ich letztens mit einer Bürgermeisterin aus dem ländlichen Raum in der Nähe von Berlin, die sagte, wir wollen eigentlich keine Berliner mehr. Die laufen hier durch die Gegend und sie leben auf dem Dorf und erwarten, dass das Dorf so funktioniert wie die Stadt. Dass man da alles bekommen kann, alles kaufen kann, dass man sich so verhalten und dann beschweren sie sich, wenn am Samstagvormittag um 9 Uhr die Kirchenglocken läuten. Also das war wortwörtlich eine Aussage einer Bürgermeisterin. Also deshalb kann es Fluch und Segen sein, was die Entwicklung anbetrifft. Aber es steckt sehr viel Potenzial drin und der in den 90er Jahren entstandene Brain Drain vom ländlichen Raum in den städtischen Raum wird jetzt ein Stück weit umgekehrt. Und das kann man natürlich nutzen.
Wenn du eben von dem Veränderungspotenzial im ländlichen Gebiet gesprochen hast, was für ein Veränderungspotenzial schlummert denn da und was wird da von Landvisionen gefördert?
Ich fange mal an, was wir fördern. Das sind verschiedene Dinge. Zum einen, also wie auch in den städtischen Räumen, Social Startups im ländlichen Raum. Also Leute, die müssen, sollen auch aus Brandenburg kommen. Sie müssen auch in Brandenburg leben wollen. Also wir nehmen auch mal einen Berliner auf und der muss dann explizit erklären, dass er halt eben die Absicht hat, im ländlichen Raum zu leben. Und er muss eine sozial innovative Geschäftsidee haben. Dann kann er bei uns in den Gründungsinkubator gehen, wird von uns dann über 6 Monate intensiv bei der Entwicklung seines Geschäftsmodells unterstützt. Und bei dieser Unterstützung legen wir natürlich auch sehr viel Wert darauf, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ihn zu sensibilisieren, auch für das Leben auf dem Land. Was bedeutet das eigentlich, auf dem Land zu leben? Und wie muss man halt eben auch, wie sollte man halt eben auch interagieren mit Menschen im ländlichen Raum? Ja, also wie, dass man auch die da nicht eine Distanz aufbaut oder als arroganter Städter daherkommt, so wie ich das vorhin bei dem Beispiel mit der Bürgermeisterin gemacht habe. Dann fördern wir, unterstützen wir schon bestehende Sozialunternehmen. Wir haben auch aus einer Studie, die wir gemeinsam mit dem Leibniz-Institut durchgeführt haben, halt schon festgestellt, dass es im Land Brandenburg eine ganze Reihe von sozialen Unternehmen gibt schon. Aber die wenigsten von denen skalieren. Also die meisten sind nachhaltig orientiert, aber sie sind nicht skalierungsfähig. Und das liegt teilweise auch an den Rahmenbedingungen. Es gibt sehr schlechte Rahmenbedingungen, insbesondere was die Finanzierung anbetrifft, von sozialen Unternehmen im Land Brandenburg. Und es kommt hinzu, was sozusagen auch ein Negativum ist für die Entwicklung, ist so die Art und Weise oder der Begründungszusammenhang, warum ich ein Sozialunternehmen in Brandenburg mache. Der ist viel schwieriger als der Begründungszusammenhang, warum ich ein Sozialunternehmen in Berlin mache. Also muss ich erklären, das versteht man nicht sofort. Aber wenn ich in Berlin ein Sozialunternehmen gründen will, dann liegt der Fokus ganz klar auf der Unternehmensgründung. Ja, also ich komme und will ein Unternehmen gründen. Wenn ich in Brandenburg ein soziales Unternehmen machen, dann ist der Grund, warum ich nach Brandenburg gegangen bin, ganz häufig die Familie. Ich will auf dem Land leben. Ich kaufe mir dann einen Vierseitenhof oder einen alten Bauernhof oder einen alten Bahnhof oder sonst irgendwas. Der Ort, wo ich hingehe, entsteht aus dem Objekt, was ich gefunden habe. Ich habe einen tollen Bahnhof gefunden und deshalb gehe ich dorthin. Ja, das heißt, erst kommt sozusagen mein Interesse, auf dem Land zu wohnen. Dann kommt der Bahnhof und dann kommt die Frage, welches Unternehmen gründe ich eigentlich? Und dann muss dieses Unternehmen, was ich gründe, in die Region passen. Das heißt, die Reihenfolge ist eine andere. Das Interesse, ein Unternehmen zu gründen, kommt hinter dem Interesse, einen Ort zu finden, wo ich mit meiner Familie leben möchte oder mit einer Gruppe von Menschen in einem Kollektiv. Das heißt, eine andere Prio. Und deshalb bestimmt dann der regionale Rahmen, bestimmt dann auch die Entwicklungspotenziale. Ich hatte gerade letzte Woche ein Gespräch mit jemandem, der sagte, also auch im Rahmen des Gründungsinkubators, er sagte dann, wir hatten die Idee, im ländlichen Raum ein Projekt zu machen, mit 10 verschiedenen Leuten zusammen einen großen Bauernhof zu kaufen. Wir hatten auch schon einen gefunden, in der Nähe des Spreewaldes. Das war alles super und dann haben wir den doch nicht bekommen. Dann habe ich gesagt, was macht der jetzt? Naja, jetzt haben wir einen neuen gefunden, der ist in der Uckermark. Das ist also 200 Kilometer vom Spreewald entfernt. Das ist wo ganz anders. Das heißt, genau das ist das Merkmal, was ich gerade beschrieben habe, ist, jetzt sucht man einen Ort und dieser Ort bestimmt ja mit seinen regionalen Strukturen, mit seinen Marktbeziehungen, mit der Bevölkerungsdichte, mit den Angeboten, die schon vorhanden sind, die Entwicklungspotenziale eines Unternehmens. Und von da ist das viel komplexer, viel schwieriger, als wenn du in Berlin sozusagen kommst und sagst, ich möchte einen Unverpacktladen aufmachen. Das ist was ganz, ganz anderes, eine ganz andere auch Unterstützungsleistung, die man dort in Anspruch nehmen muss. Also wir unterstützen halt bestehende Sozialunternehmen. Dann versuchen wir, das ist im Moment natürlich angesichts der Pandemie etwas schwierig, auch in den letzten anderthalb Jahren gewesen, diese dörflichen Entwicklungsprozesse zu initiieren, wie das mit dem Dorfkümmererprojekt schon der Fall war. Wir arbeiten da sehr stark halt eben auch mit dem Parlament der Dörfer zusammen, mit LEADER-Arbeitsgruppen zusammen und haben auch Materialien entwickelt, Toolboxen entwickelt für Dorfentwicklung, die man halt eben benutzen kann, wenn man sowas auf den Weg bringen will, bieten da auch Beratungsleistungen an. Aber durch die Corona-Pandemie ist das natürlich etwas schwierig geworden. Wir haben basierend auf der Analyse auch der Unterstützungsbedarfe des ländlichen Raumes bieten wir sehr, sehr viele Leistungen online an, also auch Informationsleistungen auf unserer Informationsplattform zu Fördermöglichkeiten, Finanzierungsmöglichkeiten. Aber wir haben auch eine Online-Lernumgebung, die von unseren Kunden in Anspruch genommen werden kann, so dass man für eine Beratungsleistung nicht unbedingt irgendwie 200 Kilometer fahren muss. Das muss man im ländlichen Raum manchmal oder 100 Kilometer fahren, um überhaupt eine Beratungsleistung in Anspruch nehmen zu können an der Infrastruktur. Deshalb wird von uns auch sehr, sehr viel online angeboten und auch Online-Beratungstools, Online-Tutorials, Online-Seminare, somit man aus jedem Ort in Brandenburg, wenn er Internetverbindung hat, was auch nicht immer gegeben ist, halt eben an unseren Sachen halt eben auch teilnehmen kann. Genau, also das sind so die Angebote, die wir im ländlichen Raum machen und wir hoffen halt eben, dass so, ja, das bewegt sich natürlich langsam. Wir haben ja auch nicht unendliche Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten, aber dass wir so nach und nach halt eben dazu beitragen, dass sich mehr Unternehmen, sozialunternehmerische Initiativen gründen im Land Brandenburg, dass mehr Projekte auf den Weg gebracht wird. Im Moment beispielsweise machen wir eine Ausbildung für Betreuerinnen von Eltern und behinderten Menschen, da gibt es ein neues Gesetz in der Pflege, die es halt eben ermöglicht, dass Leute, also nicht nur die intensiven Pflegeleistungen, sondern halt eben auch Betreuungsleistungen wie Kulturangebote, Sportangebote, gemeinsam spazieren gehen und so weiter, sowas auch finanziert wird.
Ja, schön.
Da bieten wir jetzt im Moment quasi Kurse an, damit sich Leute im ländlichen Raum selbstständig machen können und damit die Qualität der Betreuung von älteren Menschen oder auch von pflegebedürftigen Menschen verbessert wird, nicht im pflegerischen Sinne, sondern eher im kulturellen, sozialen Sinne verbessert wird. Also es ist auch ein Beitrag zur ländlichen Entwicklung. Wir schauen uns Projekte an, die es anderweitig in Deutschland gibt und gucken, inwiefern können diese Projekte oder sogar auch in Österreich, inwieweit können diese Projekte auch in Brandenburg installiert werden. Wir haben jetzt mehrere Projekte, wo wir auch in Gesprächen sind, schon mit den Ministerien, ob man die in Brandenburg ansiedeln könnte. Also so versuchen wir halt eben einfach durch unsere Initiativen die Angebotsdichte und die Angebotsbreite im ländlichen Raum zu erhöhen.
Mhm. Schön, hört sich toll an. Jetzt haben sich mir natürlich aus dem, was du erzählt hast, ganz viele Fragen ergeben, die ich gerne stellen würde. Einmal, kannst du Zahlen benennen, wie viele Dorfkümmerer ihr schon eingesetzt habt? Ich meine, ihr habt das ja dann eine ganze Weile betrieben, dieses Projekt, und macht es jetzt auch wieder im Rahmen der Landvision?
Gut, also damals haben zwei Durchläufe gemacht und haben insgesamt irgendwie 20 Dorfkümmerer ausgebildet und qualifiziert, die halt eben auch in verschiedenen Dörfern halt eben aktiv waren. Also in 20 verschiedenen Dörfern aktiv waren, das ist super gut angekommen. Das war ja dann auch eine Empfehlung des Bundesministeriums für Landwirtschaft, solche Projekte zu übernehmen. Und jetzt haben wir das ein bisschen anders gemacht, dass wir, wie gesagt, mit dem Parlament der Dörfer zusammenarbeiten, mit anderen Gruppen zusammenarbeiten und noch nicht direkt Dorfkümmerer ausbilden. Das ist bei uns auf der Agenda. Aber wie gesagt, das ist natürlich schwierig in einer Zeit, wo man sich nicht treffen darf. Und das war ja, wir hatten ja letztes Jahr bis im Sommer hinein Lockdown, da kannst du keine Dorfkümmerer ausbilden. Und dann hatten wir 4 Monate, wo es wieder ging, aber das waren die Sommermonate und dann war wieder Lockdown. Also von da ist das Projekt, wo wir im Moment eigentlich so auf der direkten operativen Arbeit die meisten Probleme haben, es jetzt wieder umzusetzen.
Logisch. Klar. Ja. Die nächste Frage, die sich mir ergeben hat, ist, was muss man denn tun, wenn man bereits ein bestehendes soziales Unternehmen auf dem Land hat, in Brandenburg, und von euch Unterstützung haben möchte? Welche Voraussetzungen gibt es da?
Anrufen.
Einfach anrufen und dann mit euch sprechen.
Dann mit uns sprechen und dann gucken wir, versuchen wir herauszuarbeiten, was wir da an Unterstützungsleistungen anbieten können. Mhm. Wir haben allerdings, dadurch, dass wir eine Studie gemacht haben, wie vorhin schon angedeutet, mit dem Leibniz-Institut, haben wir eine sehr umfangreiche Analyse zu dem Bestand von sozialen Unternehmen, und die kennen uns eigentlich da durch diese Studie auch schon und wissen, welche Leistungen wir anbieten. Genau. Und wir müssen natürlich gucken, immer vor dem Hintergrund bestehender Ressourcen, wie weit können wir das auch leisten. Ne? Also, wie ich schon gesagt, wie das ist so mit öffentlich geförderten Projekten, wo die Teilnehmer selbst kein Entgelt für bezahlen müssen, muss man schon mit den Ressourcen halt sparsam umgehen.
Mhm. Ja, damit hast du meine nächste Frage eigentlich schon beantwortet, wie ihr das finanziert. Also ihr finanziert euch tatsächlich über diese öffentlichen Gelder, und derjenige, der bei euch die Leistung in Anspruch nimmt, der wird komplett gefördert und muss da nichts zu beitragen finanziell.
Genau, mhm. Genau.
Und das ist auch bei dem Gründungsinkubator so. Also wenn ein soziales Unternehmen sich im ländlichen Raum gründet und ihr ihn da und durch diesen Prozess schleust.
Genau, also wir sind gemeinnützig. Und die Leistungen, die wir anbieten, sind grundsätzlich kostenfrei. Mhm. Also es gibt auch gewisse kostenpflichtige Angebote, aber in den Projekten, wo wir öffentlich gefördert werden, im Wesentlichen sind die kostenfrei. Mhm.
Nun hast du mir eben eine Zahl genannt, und zwar hast du gesagt, die Social Impact GmbH hat 900 Sozialunternehmen so ungefähr jetzt mittlerweile auf den Weg gebracht, in ihrer Gründung gefördert. Wie sieht es denn mit Landvisionen aus? Habt ihr da auch schon so tolle Zahlen zu?
Gut, also Landvision haben wir jetzt, also jetzt mal, was die Social Startup Bewegung anbetrifft, sind jetzt 7 haben die Projekte durchlaufen und haben gegründet. Mhm. Dann haben wir im Moment haben wir 10 in diesem alten Projekt, also pflegerischen Projekt. Und gerade läuft die neue Ausschreibung für Social Startups. Und dort präferieren wir auch ausschreibungstechnisch, Projekte, die explizit von sich aus sagen, dass sie dörfliche Entwicklung leisten wollen.
Mhm, super.
Die präferieren wir, andere können sich auch bewerben, aber wir haben eine gewisse Präferenz.
Schön. Nun hast du eben schon gesagt, ihr habt euch da jetzt Brandenburg vorgeknöpft sozusagen, weil da natürlich auch die örtliche Nähe ist von Social Impact GmbH mit Potsdam. Warum macht ihr es nicht in anderen ländlichen Regionen? Es ist doch eigentlich ein super Projekt, was man auf ganz Deutschland umsetzen könnte.
Ja, klar. Also wir überlegen auch, ob wir das in anderen Bundesländern noch machen wollen. Mhm. Also es ist klar, aber man muss es ja auch erstmal ausprobieren.
Ja, klar.
Funktioniert das? Was sind so die wichtigsten Hebel und Mechanismen, die man beachten muss, um erfolgreich agieren zu können? Von daher ist das Moment für uns noch eine Testphase oder eine Probephase. Wir hoffen auch, das Projekt läuft jetzt erstmal bis Mai nächsten Jahres weiter, gefördert durchs Land Brandenburg. Und dann hoffen wir, dass es auch durch das Land Brandenburg verlängert wird. Und wir sind aber in Gesprächen auch mit anderen Ministerien, also beispielsweise mit Sachsen im Gespräch, ob wir das halt eben auch dann in andere Bundesländer transformieren können. Ja.
Und wie ist da das Feedback?
Naja, ich hatte aus Sachsen habe ich irgendwann vor 4-5 Wochen die Mitteilung bekommen, dass sie sehr daran interessiert sind und sich melden.
Ah, naja, immerhin.
Ja, aber das dauert noch. Man muss sehen, das ist jetzt nicht verwunderlich, dass sie sich jetzt noch nicht gemeldet haben. Solche Projekte wie auch unser Projekt wird aus dem Europäischen Sozialfonds finanziert.
Okay.
Die meisten Projekte, die auf Landesebene umgesetzt werden, werden zum größten Teil kofinanziert durch europäische Mittel, also sogenannte ESF-Mittel. Und beim ESF ist es so, dass alle 8 Jahre die Projekte neu aufgelegt werden. Es gibt alle 8 Jahre einen neuen Förderprogramm, Zeitschiene, Zeitrahmen. Dieses neue Förderprogramm fängt nächstes Jahr an.
Okay.
Das heißt, jetzt laufen alle Projekte aus und im nächsten Jahr fangen alle neue Projekte neu an. Und dafür gibt es dann neue Richtlinien, neue Ausschreibungen und so weiter und so fort. Also es ist vollkommen logisch, wenn man zu sagen, dass man dieses Jahr in Sachsen kein Projekt anfangen kann, weil das muss in die ESF-Logik 2022 fallen. Mhm. Also da sind wir gute Hoffnung, dass sie sich tatsächlich bei uns melden, wenn nächstes Jahr mit neuen Richtlinien halt eben die neue ESF-Periode gestartet wird.
Das ist dann also nächstes Jahr wieder ein Umbruch, aber das ist nichts, wovor ihr euch fürchten müsstet, dass da jetzt irgendwelche Sachen gekürzt werden, oder es ist einfach nur eine Neuauflage?
Nicht unbedingt eine Neuauflage, es gibt dann neue Richtlinien. Mhm. Also das muss man sehen, das ist ja, die neue ESF-Periode ist sehr spannend, finde ich, weil, also ein Thema, was in der neuen ESF-Periode wesentlich ist, ist halt eben, dass es halt eben soziale Innovation eine wichtige Rolle spielen. Und damit natürlich auch neue Perspektiven und Möglichkeiten gibt, die es bisher vielleicht nicht gab. Und wir befürchten jetzt nicht, dass viele Sachen von uns wegfallen. Aber es wird quasi neue Projekte geben, neue Programme geben, auf die wir uns bewerben müssen.
Mhm, klar, verstehe. Gibt es so eine Art Vision oder Leitbild, die ihr mit den Landvisionen verfolgt?
Also wir haben ja natürlich ein generelles Leitbild von der Social Impact, da unterscheidet sich das Leitbild natürlich von Landvisionen nicht wesentlich davon. Mhm. Wir wollen ja mit unseren Unterstützungsangeboten, Qualifizierungsleistungen, die wir anbieten, halt eben zu einer sozialeren und ökologischen Welt beitragen. Und wir wollen vor allen Dingen auch Menschen befähigen, eigenständig die Entwicklungsleistungen zu erbringen.
Ja, cool. Ich weiß, dass ihr beim Social Impact, da fokussiert ihr euch ja auf 7 Themenfelder, ne? Habt ihr diese Fokussierung auch bei den Landvisionen?
Ja, die ergänzen sich ja wechselseitig. Mhm. Das haben wir halt eben auch, ne? Also wenn man das sich anguckt, es geht um die Förderung von sozialen Innovationen. Es geht aber auch um die Qualifizierung und Verbesserung von, beispielsweise haben wir im Bereich Sozialwirtschaft, da arbeiten wir sehr intensiv mit der Wohlfahrt zusammen, mit Wohlfahrtsträgern zusammen und versuchen dort die Innovationsfähigkeit von Wohlfahrtseinrichtungen zu verbessern. Und das hängt ganz häufig aber auch zusammen mit sozialen Innovationen. Also dass wir Social Startups und Wohlfahrtsverbände zusammenkriegen und zusammenarbeiten lassen, damit halt eben auf beiden Seiten eine Win-Win-Situation entsteht. Dann haben wir den Bereich Bildung, und auch Bildung ist ja eine soziale Innovation, indem wir arbeiten, indem wir mit Schulen zusammenarbeiten, junge Menschen ermutigen und unterstützen dabei, eigene Visionen, eigene soziale Ideen zu entwickeln, ist halt auch ein Thema, was wir auch im Bereich von Landvisionen haben. Wir haben auch schon mit Schulen in Brandenburg zusammengearbeitet, mit etlichen Schulen aus dem Land Brandenburg zusammengearbeitet und mit den Schülern dieser Schulen sozusagen das Projekt Baut eure Zukunft, das ist unser wichtigstes Projekt im Bereich Bildung, halt eben, wo die Schüler dann eigene Problemlösungen erarbeiten, wie kann man mit Themen wie Armut umgehen, wie kann man mit Mobbing umgehen, wie geht man mit dem Thema Umwelt, Klimaschutz um. Also solche Sachen machen wir im Bereich Bildung. Dann Land Brandenburg, das Thema Inclusive Entrepreneurship, da gibt es ja einen ganz engen Konnex, weil wir nach wie vor diese Projekte für Menschen mit Migrationshintergrund, junge Erwachsene, Künstler, hatte ich vorhin gesagt, das machen wir ja nach wie vor. Ja. Ja, vielleicht gibt es auch da eine enge Verzahnung zu dem Landvision-Projekt. Ja, und wir machen auch internationale Projekte. Mhm. In Brandenburg. Das sind auch sehr stark, sind die Projekte miteinander vernetzt, wie ich gerade das dargestellt habe, mit etwas unterschiedlichem Fokus, aber mit einer sehr starken Vernetzung untereinander.
Mhm, schön. Ja, ist ja praktisch, dann habt ihr ja auch, naja, das befruchtet sich ja irgendwie gegenseitig. Mhm. Wenn ich dich jetzt frage nach einer besonders schönen Erinnerung oder besonders verrückten Geschichte, die du mit Landvisionen verbindest, kannst du mir da was erzählen? Also außer jetzt die Bürgermeisterin. Die ich ja schon sehr cool fand, aber das jetzt eher zu euren Projekten, meine ich.
Also es gibt verrückte Projekte, die wir haben, was weiß ich, jetzt in Landvision, die Errichtung eines Autokinos irgendwo im ländlichen Raum, wirklich JWD, also quasi es liegt fast an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern, was ein sehr spannendes und sehr schönes Projekt ist, dass da in diesen ländlichen Räumen halt eben auch kulturelle Angebote offeriert werden. Und das Autokino steht ja dann so nur fast metaphorisch, weil da treffen sich die Leute, man hat Austausch miteinander und so weiter. Das ist ein sehr, sehr schönes Projekt, was wir dort haben. Als wir das alte Dorfkümmerer-Projekt, ist es uns gelungen, quasi den Buchenwald in Alt-Künkelsdorf ist UNESCO-Kulturerbe geworden. Mhm. Also solche Sachen sind uns dann schon gelungen. Toll. Das ganze Ort hat sich wahnsinnig entwickelt. Also das sind schon spannende Geschichten, die dann in den dörflichen Strukturen passieren.
Mhm. Ja. Ich habe das Gefühl, du bist da auch ein bisschen stolz drauf.
Am meisten bin ich immer stolz drauf, wenn es gelingt, Leute, denen man vorher nicht zugetraut hätte, dass sie solche Entwicklungsprozesse selbstständig vorantreiben, dass die das schaffen. Mhm. Ich glaube, das macht einfach Mut. Das sind super gute Vorbilder. Das ist was anderes, als wenn du jemanden im Dorf, der jahrzehntelang im Dorf gelebt hat, vielleicht auch gar nicht irgendwie eine akademische Ausbildung hat, wenn der empowered wird, um eigenständig in eigener Verantwortung solche Projekte auf den Weg zu bringen, als wenn du ein Akademiker in Berlin hilfst dabei, sich selbstständig zu machen. Also es ist beides wichtig. Mhm. Will das eine auch nicht weniger wertschätzen, aber es macht halt wahnsinnig Spaß zu sehen, wenn sich Leute entwickeln und dann Großartiges vollbringen können.
Du hast ja eben schon mal so ein bisschen angemerkt, dass es manchmal auch Konfliktpotenzial gibt, wenn zum Beispiel Leute aus der Stadt aufs Land ziehen und dann dort vielleicht dann auch versuchen, da ihr Ding durchzuziehen, ihr Projekt aufzubauen. Auch wenn das dann eventuell einen sozialen, innovativen Hintergrund hat, kann es natürlich da schon mal Schwierigkeiten geben mit der Urbevölkerung, sage ich jetzt mal so. Ich muss jetzt gerade an Juli C. denken, Unterleuten. Das ist nicht, glaube ich, nicht immer ganz einfach, so zwischen alten und neuen Dorfbewohnern ja die Connections irgendwie zu kriegen. Was habt ihr da für Tipps? Du hast das eben auch schon mal gesagt, dass ihr da auch vermittelt.
Ein ganz simpler Tipp wäre, man geht in die Feuerwehr.
Okay.
Ja, also, oder einen Sportverein oder so. Also man wird Teil der Dorfgemeinschaft. Mhm. Und das Einfachste ist tatsächlich, sich da dem Vereinsleben des Dorfes anzuschließen. Mhm. So. Und dann bekommt man Zugänge, bekommt Akzeptanz. Die Leute sagen, okay, der ist jetzt nicht hier zu Besuch, sondern und ist auch nicht einfach jemand, der aus der Stadt aufs Dorf geht, um ein gemütliches Leben zu haben, sondern der will hier partizipieren. Von daher wäre das der einfachste Punkt. Schwierig wird es immer dann, wenn sich Leute dann entscheiden, irgendwie so zehnt irgendwo hinzugehen und dann nur unter sich bleiben. Mhm. Also was so, dann wird es schwierig, weil dann bleibt das eine Insel. Also ich kann mich erinnern, als ich das Projekt Raumpioniere in Stettiner Haff gemacht habe, da war ich in mein erster Antrittsbesuch war in Anklam im Landratsamt und habe dann gefragt, was sie denn für Projekte kennen, die quasi, wo sie meinen, dass die halt eben in dieses Raumpionierkonzept hineinpassen würde. Und dann haben die gesagt, ja, gibt es dieses und jenes Projekt. Und auf ein Projekt muss ich Ihnen schon sagen, da gehen Sie am besten gar nicht hin, weil das ist eine Sekte. Und das war eine Kommune, die wohnt in Lassahn am Stettiner Haff. Und das war natürlich das Projekt, wo ich als erstes hingefahren bin, weil das hat mich dann am meisten interessiert. Das war weit ab davon, eine Sekte zu sein. Die hatten sogar den deutschen Bürgerschaftspreis von Schröder überreicht bekommen. So, aber die hatten ein Problem, dass sie sich mit den Großgrundbesitzern in Mecklenburg-Vorpommern angelegt haben. Oh. Ja, das ist ja immer noch Junkerland, so ein Stück weit. Ja, ich bin den Großgrundbesitzern angelegt, weil die Großgrundbesitzer düngen immer noch mit Pestiziden oder anderen Giftstoffen ihre Felder und das machen die aus dem Flugzeug heraus. Und da werden die stoppen nicht, wenn sie über ein Biofeld fliegen.
Ja,
so, und dann hatten die halt einen großen Zwist miteinander, zumal die auch dann, die haben die Sachen dann ins Labor gebracht und dann hat sich herausgestellt, dass da viel zu viel Giftstoffe drin waren, dass also die Grenzwerte weit überschritten wurden und dass das gesundheitsschädlich war. Da gab es eine riesige Auseinandersetzung. Die waren aber top erfolgreich, die haben auch eine Zeitschrift rausgegeben, die kennst du vielleicht auch, Oya, für Sozialunternehmen.
Sag mir noch nichts.
Nee. Ja, die haben da eine Ausbildungsstätte für Musik aufgebaut, ein Klanghaus, gemeinsam mit der Universität Hamburg. Die haben am Stettiner Haff haben die so ein großes Segelboot liegen, wo sie halt eben auch Seminare und Workshops machen und so weiter. Aber es ist halt eine Kommune, ne? So. Also von daher eine Sekte. So. Was aber ganz spannend aus dieser Kommune dann, die waren dann bei uns auch Raumpionier, wir haben die auch unterstützt, was dann die haben null Fördermöglichkeiten durchs Land, keine öffentlichen Fördermöglichkeiten bekommen, weil aus der Landesperspektive sie ja quasi eine Sekte war. Und keiner mit denen wollte. Aber was passiert in einem Junkerland? Wenn jemand der größte Arbeitgeber ist, wird er Bürgermeister.
Stimmt.
Und dann war irgendwann, stellte war der, der, der Leiter aus Lausanne dann auch Bürgermeister.
Ah, na gut, die Sekte hat sich durchgesetzt.
Also es gibt ganz spannende, solche spannenden Geschichten, genau.
Toll, ja. Schön. Norbert, für mich hört sich das so an, als ob du einen richtigen Traumjob hast. Macht dich deine Aufgabe glücklich mit Landvision jetzt in erster Linie für dieses Interview, aber allgemein auch als Geschäftsführer von der Social Impact GmbH?
Ja, ist eigentlich das, was ich immer machen wollte. Ja, also ich hätte nie gedacht, dass es mir gelingt, auch in dieser Breite und dieser Größe sozusagen und mit so vielen tollen Projekten einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen und mit einem super guten Team zusammenzuarbeiten. Das ist so ein kleines Träumchen, was man schon haben kann, ja.
Für mich bist du einer der Menschen, die die Welt verbessern. Fühlst du dich auch als Weltverbesserer?
Also zumindest ist das ein Stück weit auch ein Ziel. Ja, von mir persönlich auch immer ein Stück weit zur Verbesserung dieser Welt beizutragen. Und ja, also würde ich heute auch sagen, es hat lange gedauert, bis ich das auch für mich angenommen habe, zu sagen, ja. Bin ich, glaube ich, wichtigste war meine Auszeichnung als Ashoka Fellow 2007. Das hat irgendwie wesentlich dazu beigetragen, auch so mein Selbsteinschätzung zu verbessern. Weil bis zum Jahr 2007, 2008 war das oft so, dass man sich für alles rechtfertigen musste. Ne? Gerade wenn man öffentliches Fördergeld bekam, stand man immer unter dem Vorbehalt, man unterschlägt öffentliche Steuergelder. Es wurde geprüft ohne Ende und man hat immer so das Gefühl, hey, was ihr da tut, ist eigentlich nichts Gutes und ihr gebt nur öffentliches Geld aus. So, und mit der Ashoka-Prämierung wurde zum ersten Mal so richtig ein offizielles Lob ausgesprochen. Ja, so eine positive Resonanz einfach zu sagen, das, was man getan hat, dass das halt eben doch eine hohe soziale Wirksamkeit hat.
Toll, na, das freut mich, dass das dann auch bei euch angekommen ist oder bei dir auch im Herzen und in der Seele angekommen ist. Jetzt wollte ich noch ein paar Fragen stellen, die so ein bisschen abgehen von eurem Projekt, aber ich hoffe, du hast mir da auch ein paar Antworten für mich. Einmal, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, nenn mir drei Sachen, die die Welt zu einer besseren Welt machen. Was für drei Dinge würdest du benennen?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, die Narrative der Marktwirtschaft in Frage zu stellen. Das zweite, der wesentliche Punkt ist halt eben, sein eigenes Konsumverhalten und seinen eigenen Beitrag an dem, wie die Welt und warum die Welt solche großen Probleme hat, zu hinterfragen. Also sich selbst auch in Frage zu stellen. Ich glaube, es wären schon die zwei Sachen. Das dritte fällt mir gar nicht ein.
Alles klar, passt ja auch hervorragend.
Andere mitzunehmen bei der Veränderung wäre vielleicht der dritte Punkt.
Das tust du ja auf jeden Fall. Ja. Hast du sowas früher auch schon gemacht? Warst du schon immer sozial engagiert?
Ja.
Ja? Was hast du früher schon so gemacht, was die Welt ein bisschen
verbessert hat? Ich habe nie was anderes gemacht. Ich bin nach der Uni, nach meiner Uni-Laufzeit, habe ich mich selbstständig gemacht. Ich habe damals noch sehr intensiv für die Grünen gearbeitet und damals für die Landeszentrale, für das Bildungswerk für Demokratie und Umweltschutz in Berlin gearbeitet. Das war sozusagen die heute Heinrich-Böll-Stiftung, sozusagen für die gearbeitet, habe politische Bildungsarbeit gemacht. Dann haben wir so eine Art Hub, damals anders als heute, ein Hub aufgebaut in Kreuzberg in der alten Fabrik zum Thema Politik, Bildung und Kultur. Und aus dem heraus ist die Social Impact entstanden. Also von daher habe ich gar nichts anderes gemacht, aber auch eine Fernsehproduktionsgesellschaft gegründet und 150 Filme gedreht, das haben wir auch gemacht, aber das war auch Politik. Von daher, ich war Vorstand der ersten Carsharing-Organisation in Deutschland oder der Welt. Wow. Das wesentlich mitten nach vorne getragen und viele andere Dinge.
Toll, klasse. Wie kommt denn Nachhaltigkeit bei dir persönlich in deinem Alltag vor?
Ja, also ich bin ja schon ein bisschen älter und muss auch viel, viel lernen, auch in meinem eigenen Konsumverhalten, was das Konsumverhalten selbst anbetrifft, was man die Frage ist, was braucht man eigentlich wirklich für sein Leben, um glücklich zu sein? Wie reist man oder reist man halt eben nicht? Wie isst man oder was isst man nicht? Das sind alles Dinge, die ich auch in den letzten 10 Jahren gelernt habe, also mehr gelernt habe als vorher, dass man sich da selbst hinterfragen muss. Ich bin in keiner dieser Bereiche absolut radikal. Also ich bin kein Veganer, ist auch nicht so, dass ich nie fliege. So, aber ich reduziere den Fleischgenuss auf ein Minimum. Ich fliegen, auch bei uns in der Betriebsordnung, niemals in Deutschland und möglichst, also darf auch niemand in Deutschland fliegen von unseren Mitarbeitern, das wird nicht bezahlt. Und eigentlich gilt grundsätzlich, gilt überall, wo man mit dem Zug hinfahren kann und das zumutbar ist, um mit dem Zug hinzufahren. Das gilt für mich persönlich auch. Ich fahre auch meistens Zug, mein Auto steht meistens in der Gegend rum. Langstreckenflüge bestenfalls einmal im Jahr. Also es ist eine Veränderung auch in meinem eigenen Konsumverhalten, um halt da auch einen Beitrag zu leisten. Manchmal würde ich mir wünschen, noch radikaler mit mir selbst zu sein. Aber andererseits würde mir das vielleicht auch zu viel Kraft nehmen. Also ja. Ideologische Kraft sozusagen.
Ja, da sollte man, glaube ich, auch nicht zu streng mit sich selbst sein. Und die Lebensfreude gehört ja irgendwie auch noch dazu. Und die sollte man sich damit auch nicht nehmen. Wenn du jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenkst, du hast ja dann, finde ich, einen sehr reflektierten Blick auch auf die Gesellschaft und auf dich, auf die Gesellschaft an sich. Hast du da schon eine gesellschaftliche Veränderung wahrgenommen, die jetzt durch den Klimawandel und auch die Auswirkungen, die der Klimawandel so mit sich bringt, passiert? Also siehst du das schon?
Ja, ja, also ich glaube, man kann ganz viele Dinge halt eben sehen. Das merkt man im Alltag. Also ich wohne in Leipzig, und wenn ich jetzt hier rausgehe in die Kneipenstraße, die um die Ecke ist, das sind schon 70% aller Restaurants vegan. Oder bieten zumindest vegan an. Die meisten sind sogar schon komplett vegan. So, das ist schon mal, finde ich ganz spannend, wie schnell das ging innerhalb von 3 Jahren oder 4 Jahren. So, oder, Das ist schon ein deutliches Zeichen. Ich glaube auch, oder ein zweiter Aspekt ist natürlich der Blick auf einen gesellschaftlichen Diskurs, den wir haben, halt eben das Thema Klimawandel doch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Vielleicht immer noch in einer Bubble, aber die immer größer wird und immer relevanter wird. Und selbst wenn ich so in meinem familiären Umfeld schaue, was weiß ich, meine Mutter, die 80 ist oder so, die alle anfangen, sich darüber jetzt tatsächlich intensiv Gedanken zu machen und auch sehen, woher das alles kommt. Ja, und zuletzt, wir sehen Fridays for Future und wir sehen halt eben gerade bei vielen jungen Leuten eine Aufbruchsstimmung, die, was ja vollkommen richtig ist, manchmal denke ich mir, wünsche ich mir viel mehr davon, weil ich denke, wie kann man, wir riskieren die Zukunft der jungen Menschen mit unserem Konsum und Wirtschaftsverhalten. Eigentlich müssen die alle auf die Straße gehen und sich weigern. Also das passiert auch. Wir haben inzwischen eine Ampelkoalition. Wir haben eine relativ große grüne Partei. Wir haben ein Programm, wo man sich natürlich immer mehr wünschen könnte und würde. Aber ich glaube, es ist ein großer Aufbruch gemacht worden. Ich fand es auch beeindruckend, sage ich mal, dass Frau Merkel gesagt hat, sie hat das falsch gemacht. Also Blick zurück halt zu sagen, dass sie dem Thema Umwelt zu wenig Bedeutung beigemessen hat. Diese Selbsteinsicht, die ist in gewisser Hinsicht vielleicht auch ein Zeichen für die neue Regierung zu sagen, ihr müsst mehr tun, viel mehr tun. Ich glaube, diesen Wandel in der Gesellschaft, den sieht man. Was ich nur auch denke, ist, wir werden den Klimawandel nicht hinbekommen, wenn wir den nicht sozial begleiten. Also Klimapolitik und Sozialpolitik muss zusammenkommen, weil auch das Auseinanderklappen der Welt, der Weltbilder in diejenigen, die ökologisch orientiert sind und diejenigen, die rechtspopulistisch sind, macht sich daran ja auch fest. Und wir werden das nicht verändern können, wenn wir nicht halt eben auch bestimmte soziale Maßnahmen ergreifen, weil wir haben immerhin eine Armutsgefährdung von 20% in unserer Gesellschaft, also circa 20% aller Menschen sind armutsgefährdet oder sind arm. Ja, die können an bestimmten Dingen nicht teilnehmen. Ja, und die können halt eben auch ihre Ernährung möglicherweise nicht umstellen, solange Fleisch billiger als Gemüse ist. So, und solange man halt eben seine Klamotten lieber bei Kick kauft, weil man sich das nicht leisten kann, woanders hinzugehen, dann kann man den Menschen eigentlich für ihr Verhalten keinen Vorwurf machen. Das ist nicht eine rhetorische Frage, das ist zum Teil auch eine ökonomische Frage. Und von daher gehört zu einer klimaorientierten Politik auch eine sozialorientierte Politik dazu, die halt eben die Differenzen in den Einkommensverhältnissen reduziert, um mehr Menschen auch die Möglichkeit geben, sich bewusst klimabezogen zu verhalten.
Super, ja, das hast du schön gesagt. Ja, was soll ich sagen? Wir sind am Ende des Gesprächs angekommen. Lieber Norbert, ich kann dir nur ganz, ganz herzlich danken für die Zeit, die du dir genommen hast, mir die Landvision und die Social Impact GmbH am Rande dabei auch noch mal ein bisschen näher zu bringen. Als allerletztes frage ich meine Interviewpartner immer noch nach einem Buchtipp. Was hast du in letzter Zeit gelesen und kannst es empfehlen, dass wir es alle mal lesen?
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ich habe zuletzt hab ich gelesen Der Wal.
Ah, okay. Kenne ich, habe ich auch gelesen. Sehr schönes Buch. Kann man empfehlen, ne? Finde ich.
Kann man empfehlen, genau. Und denke, da steckt vieles drin, worüber wir gerade gesprochen haben. Er hat das ja schon vor einigen Jahren geschrieben. Das fand ich beeindruckend. Ja.
Sehr schön.
Er wusste, dass die Pandemie kommt.
Genau, richtig. Prima, gut, dann schreibe ich das mal auf meine Buchtippliste mit drauf von dir. Und ja, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das nette Interview. Das war sehr inspirierend. Dankeschön. Ich wünsche euch, dass ihr weiter wachst mit euren tollen Ideen.
Danke dir. Mach's gut.
Tschüss. Ciao, ciao.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.